Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Voraussetzung dafür, dass Wissenschaft überhaupt was leisten kann, ist meines Erachtens, dass ein echter Wille in der Politik da ist, die Krise zu meistern oder die Krisen zu meistern und nicht nur politisch unbeschadet aus dem Prozess herauszusteigen.
Das Interesse an den Gesellschaftswissenschaften ist ohne große Überraschung, muss man sagen, jetzt insgesamt ja gewachsen, weil, wenn ich das selber so ökonomisch ausdrücken darf, das Kerngeschäft etwa der Soziologie ist schon immer die Krisenbewältigung gewesen.
Krise und Expertise. Wissenschaften als Problemlöser?
Ich denke deshalb, dass im Bereich der Wissenschaftsberatung von Politik zum Teil die Wissenschaft ihre Unschuld deshalb verloren hat, weil sie nicht unabhängig von ihrem Handlungsfeld, von ihrem Beobachtungsfeld ist, sondern sehr interessen- und ideologiegeleitet hier aktiv geworden ist.
Das Klima wird der Treiber des Kapitalmarktes sein. Und vor allem, Sie werden sehen, das werden demnächst die großen, da werden plötzlich diese Futures, die bisher auf den Immobilienmarkt werden, die gehen alle in Klima. Passen Sie auf. Wir kriegen in der Lösung, kriegen wir auch schon wieder ein Problem.
Eine Zusammenfassung des 14. Ernst-Mach-Forums in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Birgit Dahlheimer.
Ob Weltwirtschaft, Klima, Ernährung oder Energieversorgung, wo Krisen drohen oder schon eingetreten sind, sind neue Lösungen gefragt. Zur Krisenbewältigung sind dann oft vor allem auch die Wissenschaften als Instanz aufgerufen. Gesellschaft und Politik erwarten von Expertinnen und Experten konkrete Vorschläge und handlungsanweisende Prognosen. Was Wissenschaften in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisensituationen tatsächlich leisten können, wurde gestern Abend beim 14. Ernst-Mach-Forum in Wien diskutiert. Wie wenig Wissenschaftler auch über bevorstehende Krisen in ihrem eigenen Fach sagen können, zeigte zuletzt die Wirtschaftskrise. Über deren Intensität waren auch und vor allem die Ökonomen überrascht, meinte zu Beginn der Diskussion Birger Priddert. Er ist Professor für politische Ökonomie an der Universität Witten-Herdecke und war als Ökonom auch in der Politikberatung tätig. In der aktuellen Situation können die Ökonomen zwar nicht die Wirtschaftskrise lösen, dafür ist für Birger Priddert umgekehrt ein Einfluss der Krise auf sein Fach bemerkbar.
Wenn wir jetzt in der Krise stehen, und wir müssen rechnen, 6 bis 10 Billionen Dollar sind verbrannt. Und überall hohe Staatsverschuldungen, also in der Europäischen Union selbst besprochenen Restriktionen, wie weit man überhaupt Budgets überziehen kann, sind alle überschritten worden. Und die Ökonomen teilen sich jetzt. Also die meisten machen weiter wie bisher. Wir gucken nur, wie kriegen wir die statistischen Daten besser aufbereitet. Mit den statistischen Daten hat das Folgendes auf sich. Man muss sich einfach ganz sicher sein, es gibt keine Daten aus der Zukunft. Alle Daten, die für Zukunftsbetrachtung verwendet werden, sind Vergangenheitsdaten. Und das bedeutet, dass wir natürlich diese Erwartung, die an Ökonomen gestellt wird und die Ökonomen auch an sich selber haben, durchschnittlich, sie würden Prognosen machen können. Das heißt, relativ eindeutige Aussagen über zukünftige Entwicklung. Da beginnen einige Kollegen jetzt zu zweifeln, ob wir schon so weit sind, dass die Wissenschaft das tatsächlich leisten kann. Und jetzt beginnt man, darüber nachzudenken. Also die meisten Kollegen nicht, die versuchen sozusagen zu verfeinern, zu verbessern und einige beginnen grundsätzlich darüber nachzudenken, was können wir eigentlich sagen. Jetzt entdecken sie, dass sie wahrscheinlich mehrere Dinge, die Ökonomen normalerweise nicht beobachten, mit hineinnehmen müssen. Das sind ganz stark politische Konstellationen, das sind Fragen der Psychologie, das sind Fragen der Soziologie, das sind Fragen der Ethnologie, also Kulturfragen, weil man plötzlich gemerkt hat, dass vieles von dem, wie Menschen sich verhalten, also in Märkten verhalten, nicht einfach ökonomisches Verhalten ist, sondern ein Verhalten von Menschen in ihren Kulturen in der Ökonomie.
Die Vorstellung, Ökonomen könnten unzweideutige Politikberatung machen, hält Birger Priddert aus zweierlei Gründen für unrealistisch. Erstens, weil Ökonomen selbst je nach Schule oft völlig gegensätzlicher Meinung sind.
Das Zweite ist, die Politik hat sich momentan selbst eine Meinung zu der Entwicklung gebildet. Und die sieht ungefähr so aus, die ist teilweise natürlich gestützt von Ökonomen, aber teilweise nicht gestützt von Ökonomen. Wir müssen Wachstum haben. Das heißt, wir müssen jetzt die Verschuldung noch erhöhen, um Konjunkturprogramme oder Investitionen zu machen, damit wir Wachstum kriegen. Und wenn wir dieses Wachstum haben, dann können wir zurückzahlen. Da schreien Ökonomen Feuer, dass das in dieser Konjunkturphase, der schwachen Konjunkturphase, wo noch nicht absehbar ist, was tatsächlich erst ordnungsmäßig noch sortiert werden muss, möglicherweise falsch. Andere Ökonomen sagen genau das Richtige im alten Keynesian Sinne. Ne, man muss in dem, wo es sozusagen runtergeht oder unten ist, muss man sozusagen vom Staat her noch reingeben, damit das, was der Markt selber nicht leistet, da hochgefahren wird. Sie sehen, wir sind sozusagen in einer regen Diskussion bei der Ökonomie. Und ich glaube auch, dass sehr viele Ökonomen noch mal genauer nachfragen, was machen wir eigentlich und wo es die Ergebnisse werden nicht so schnell kommen. Also neue Prognoseverfahren, vielleicht mit völlig anderen mathematischen Methoden, als sie bisher gepflegt werden, zu entwickeln, das dauert Jahre. Das wird für die nächste Phase, kann ich Ihnen da nichts versprechen.
Generator von Neuem, zumindest neuer Erkenntnis zu sein, ist das Selbstverständnis vieler Naturwissenschaften. Die Politik erwartet von der Forschung vielfach kurzfristige Innovationen und Angebote zu Problemlösungen. Für Felicitas Paus ist das zu kurzfristig gedacht. Die Professorin am Institut für experimentelle Teilchenphysik an der ETH Zürich und Koordinatorin für externe Beziehungen des CERN sieht in der Grundlagenforschung die eigentliche Schatztruhe der Zukunft.
Wissenschaft und Technik haben zu Recht einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert erlangt, denn sie waren immer die Basis für die industrielle Entwicklung und haben somit den Wohlstand und die Industrienationen wesentlich mitbestimmt. Bei der Debatte um die Rolle von Wissenschaft und Technik lässt sich das auf der allgemeinen Ebene sehr leicht mit Einigkeit erzielen. Und in Zeiten der Krise findet man auch die entsprechenden Schlagwörter in den Medien. Schwieriger wird es auf der Handlungsebene. So wird der Innovationsbegriff vor allem für mehr oder weniger vorgegebenen Definitionen von Spitzentechnologien und für deren Verwertung auf Märkten eingeführt, also von ökonomisch definierten Nützlichkeitskriterien eingeführt, um möglichst schnell neue Arbeitsplätze zu eröffnen, also eine Fokussierung auf kurzfristige Lösungen. Ist das eine zu einseitige Problemlösung? Um das mit Mark Twain zu sagen, wenn unser einziges Werkzeug ein Hammer ist, neigen wir dazu, alle Probleme als Nägel zu sehen.
Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, wurde vor 55 Jahren von 12 Ländern gegründet und wird heute von 20 Staaten finanziert und über 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 66 Ländern führen ihre Forschungen dort durch. CERN ist ein Weltlabor geworden.
Was sind die Missionen vom CERN? Die Missionen basieren auf 4 Säulen. Einmal natürlich die Forschung, das heißt die Grenzen des Wissens, der wissenschaftlichen Erkenntnis immer weiter hinauszuschieben. Zweitens die Innovation, das heißt neue Technologien zu entwickeln. Drittens die Ausbildung, das heißt die Wissenschaftler und auch Ingenieure von morgen auszubilden. Und viertens, ich habe bereits erwähnt, wir sind mehr als 10.000 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die am CERN arbeiten, Personen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu vereinigen. Mit der Inbetriebnahme des Large Hadron Colliders, kurz LHC genannt, das wirklich das Flaggschiff, Aushängeschild der Teilchenphysik in den kommenden Jahren sein wird, werden wir in eine neue Ära der Grundlagenforschung eintreten. Wir werden ein bisher unerreichte Teilchenstrahlenergie haben, das uns erlauben wird, noch tiefer in den Mikrokosmos vorzudringen und damit auch eine tiefere Einsicht in die Entwicklung unseres Universums in den ersten Augenblicken nach dem Urknall zu gewinnen. Dieser Teilchenbeschleuniger LHC und mit den Experimenten gehört weltweit zu den größten wissenschaftlichen Instrumenten und sie sind von höchster technologischer Komplexität und um sie zu realisieren, mussten wir innovative Technologien verwenden. Diese extremen technologischen Anforderungen bedingen auch eine sehr große Anzahl von Neu- und Weiterentwicklungen, die in der Regel zusammen mit der Industrie gemacht werden, der europäischen, aber auch der weltweiten Industrie und wobei beide Seiten profitieren. So Spin-offs von unserer Grundlagenforschung sind einerseits Teil unseres täglichen Lebens geworden, andererseits werden sie auch in anderen Wissenschaftsgebieten verwendet. Zwei Beispiele, eines World Wide Web, das wurde vor 20 Jahren am CERN für die Teilchenphysiker entwickelt. Ein anderes Beispiel ist in der Anwendung in der Medizin zur Diagnose. PET-Scanner, positronemischen Tomographie-Scanner sind ein berühmtes Beispiel, aber auch zur Therapie. Teilchenbeschleuniger werden wirklich weltweit sehr erfolgreich in der Krebstherapie eingesetzt.
Grundlegende Erkenntnisse führen zu Innovationen, neuen technologischen Anwendungen und sie stellen die Grundlage für Arbeitsplätze dar, lautete Felicitas Paus' krisensicheres Plädoyer für die Grundlagenforschung. Wir bekommen die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft in die Gesellschaft. Wolf-Michael Kattenhusen ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und seit 2006 Vorsitzender der Nanokommission der deutschen Bundesregierung. Beide Gremien beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und den daraus resultierenden Empfehlungen für die Politik.
Also Wissenschaftsberatung politikbezogen hat ja ganz unterschiedliche Funktionen. Ich will das an zwei Beispielen mal so krass gegeneinander stellen. Es gibt auf der einen Seite, angestoßen durch Grundlagenforschung, neue Technikentwicklung, etwa die Nanotechnik oder auch neue Wissenschaftsentwicklung, die neue Handlungsmöglichkeiten des Menschen eröffnen. Und da haben wir jahrzehntelang blind in diese neuen Technologien hineingelebt und hineingearbeitet. Wir wussten nicht, was wir taten. Denken Sie an die synthetische Chemie, wo wir in den 70er Jahren aufgewacht sind und eigentlich erst begriffen haben, in welchem Ausmaß diese neuen Chemikalien mit in der Natur völlig unbekannten Eigenschaften unser Grundwasser vergiftet hatten, zu Unfällen führten. Und deshalb gibt es weltweit eine, denke ich, eine sehr kluge Strategie, früher als bisher die Chancen, aber auch die Gefährdungspotenziale neuer technischer Entwicklung analysieren zu können, damit wir rechtzeitig im Prinzip der Vorsorge dort, wo man Gefahren nicht ausschließen kann, schneller wissen kann, was wir tun, wenn wir es tun, und wo wir auch gezielt und frühzeitig unsere Gesellschaft mit allen Ebenen bis hin zur Veränderung von Ausbildungsanforderungen uns auf neue Anwendungsfelder einstellen. Wir versuchen das jetzt im Bereich der Nanotechnologie weltweit in globaler Kooperation. Das ist eine sehr überschaubare Form der Politikberatung mit einer sehr intensiven Vernetzung mittlerweile und vor allem, wo die Politik darauf Wert legt, dass das, was die Wissenschaftler als Nanowissenschaftler machen, im interdisziplinären Dialog lernen, was sie eigentlich tun, nämlich in der Anwendung auf die Gesellschaft.
Dem stellte Wolf-Michael Kattenhusen die Politikberatung durch Ökonomen gegenüber. Das Wichtigste für eine Regierung seien Konjunkturprognosen, um den Haushalt für das nächste Jahr zu erstellen und eine mittelfristige Planung zu ermöglichen. Mehr würde man von Ökonomen gar nicht erwarten.
Offenkundig versagen wir bisher in der Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik auf dem Feld von Finanz- und Wirtschaftsentwicklung. Sie haben keinerlei Theoriebildung, die mehr als Ideologie ist. Ich sage das jetzt auch mal ganz bewusst. Denn man kann ja auch ersatzweise als Wissenschaftler Theorien produzieren, die aber mit den Realentwicklungen wenig zu tun haben. Für mich, das ist mein letzter Punkt, ist eigentlich der Bereich der Klimaforschung der Musterfall, wie es laufen könnte. Denn Klima ist schon ein bisschen komplizierter, da geht es um Wetter und um die Atmosphäre. Das ist eine Chemiefabrik. Aber die Klimaforscher haben gelernt, immer mehr alle Faktoren, die auf die Klimaentwicklung Einfluss nehmen, zu analysieren. Die haben 20, 25 Jahre gebraucht, bis sie ein Klimamodell entwickelt haben, wo die Politik auch sagen kann, die Aussagen, die dieses Klimamodell enthält, enthalten Handlungsoptionen, an denen ich mich orientieren kann. Das kann ich bei der Technikfolgenabschätzung mittlerweile sehr gut. Aber bei der Ökonomie, jetzt mal mit Verlaub gesagt, da muss ich manchmal doch etwas müde reagieren auf die Selbstansprüche, die Ökonomen manchmal sehr kess stellen. Ich sagte, wenn Sie schon wenigstens die Klimaprognosen von einem halben Jahr auf anderthalb Jahr ausweiten könnten, ist das so ähnlich wie bei der Wetterprognose.
Naturwissenschaftler hätten es aber zugegebenermaßen auch leichter, erwiderte Helga Kromp-Kolb. Sie können Systeme untersuchen, deren Beschreibung zunächst einmal nicht direkt davon abhängt, wie sich einzelne Menschen verhalten, sagte die Klimaforscherin und Professorin für Meteorologie von der Universität für Bodenkultur in Wien. Darüber, wie Klimaveränderungen funktionieren, herrscht seit geraumer Zeit Konsens unter den allermeisten Klimaforschern. Diese Systembeschreibung von wissenschaftlicher Seite reicht aber noch lange nicht zur Krisenintervention.
Weil die Naturwissenschaft Kausalketten anschaut, kann sie natürlich auch Entwicklungen vorhersehen. Ich verwende absichtlich nicht das Wort prognostizieren, weil wir eben doch eingreifen in unser System und daher eben schon auch entscheiden darüber, wie diese weitere Klimaentwicklung ausschauen wird, je nachdem, wie wir handeln. Und das ist etwas, was man auch in die Politikberatung relativ gut einbringen kann. Das Problem ist, dass die naturwissenschaftliche Erkenntnis eben leider nicht in dem Ausmaß zu politischen Reaktionen führt, wie sich das die Naturwissenschaftler eigentlich wünschen würden. Das heißt, der Naturwissenschaftler kann bis zu einem gewissen Punkt gehen, aber darüber hinaus hört eigentlich seine Möglichkeit auf. Und da müssten dann eigentlich Wirtschaftswissenschaften, Soziologie bis zur Psychologie, müssten eigentlich das Thema aufgreifen. Die Wirtschaftswissenschaftler sind nach meiner Wahrnehmung erst nach dem Stern-Report 2006 wirklich stark eingestiegen in das Thema. Bei den Soziologen ist es meines Erachtens noch nicht wirklich angekommen.
Was die Meteorologin in Österreich vermisst, ist zweierlei. Erstens einen institutionalisierten Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik. Das würde ihrer Ansicht nach ermöglichen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauer wüssten, welche Informationen die Politik braucht und daher umgekehrt zu effizienterer Politikberatung führen. Und zweitens vermisst Helga Kromp-Kolb einen institutionalisierten Wissenstransfer an die Öffentlichkeit.
Wir haben natürlich die Medien, die machen zum Teil wirklich hervorragende Arbeit, aber im Grunde genommen ist es bis zu einem gewissen Grad dem Zufall überlassen, was an die Öffentlichkeit getragen wird und was nicht. Und die Awareness-Aktivitäten der Ressorts sind leider zu einem großen Teil Reklame für die eigene Tätigkeit. Wenn man auf die Internetseiten in der Schweiz oder in Deutschland geht, dann findet man dort von staatlicher Stelle bereitgestellt Fachresultate aufbereitet für die Öffentlichkeit, sachliche Informationen zum Klimawandel, zu den Möglichkeiten, was man tun kann, was die Regierung tun möchte. Bei uns sucht man das leider vergebens. Das heißt, wir sind, glaube ich, bei der Politikberatung in einer schwierigen Situation. Und die Konsequenz ist aber, dass man im Fall der Krise keine Basis hat, auf die man aufbauen kann. Ich merke das bei meinen Kollegen vom Wetterdienst. Es ist fürchterlich schwer für die Zentralanstalt für Meteorologie, eine Warnung vor Überschwemmungen oder vor Stürmen zu geben, weil in der Bevölkerung kein wirkliches Bewusstsein dafür da ist, welches Gewicht hat so eine Vorhersage, wie unsicher sind solche Prognosen. Wenn man das nicht vor der Krise sozusagen aufbereitet, den Boden, dann kann man in der Krise auch nur ganz schwer richtige Strategien fahren, die nicht getragen sind von völlig anderen Zielen, wie keine Panik verursachen und so weiter. Natürlich will man keine Panik verursachen, aber was Panik verursacht, hängt davon ab, wie viel Wissen vorher in der Bevölkerung vorhanden ist.
Der Behauptung, der Klimawandel sei in der Soziologie noch nicht so recht angekommen, stimmte Sieghard Neckel zu. Sehr wohl beschäftigen sich Soziologen aber mit der Wirtschaftskrise. Die Selbsteinschätzung zumindest einiger Ökonomen, dass ihre Disziplin gar nicht über die Methoden und Fähigkeiten verfüge, die Prognosen zu machen, die von ihr erwartet werden, geht dem Professor für Allgemeine Soziologie und Analyse der Gegenwartsgesellschaft an der Universität Wien noch nicht weit genug.
Ich glaube, dass dieser Offenbarungseid, der dort sich vollzogen hat und von dem in einer gewissen Weise auch Herr Priddat gesprochen hat, als er sagte, man hat halt nicht genügend Informationen gehabt, dass der noch tatsächlich nicht an den Kern der Sache rührt, an den Kern, nämlich, dass Wissenschaft mitunter selbst das Problem ist. Der Kern in diesem Fall besteht nämlich darin, dass die Wirtschaftswissenschaften und dann mit Folgen für die praktische Politik seit mindestens 2 Jahrzehnten durch viele Nobelpreise prämiert eine führende Theorie entwickelt hatte, die solche Krisen, wie wir sie im Herbst 2008 erlebt haben, für absolut ausgeschlossen gehalten hat. Das war die Theorie effizienter Märkte. Und insofern war das Erstaunen, dass es trotzdem zu einem solchen unglaublichen Zusammenbruch der Finanzmärkte kommen konnte, auch bei Alan Greenspan, der selber Ökonom ist, und der Vorsitzende der amerikanischen Notenbank, der im Oktober letzten Jahres sagte, für ihn sei mit der Finanzkrise ein ganzes intellektuelles Gebäude eingestürzt.
Für Sieghard Neckel folgt daraus, dass man heute sehr kritisch auf eine Zeit zurückblicken müsse, in der ein bestimmter Zweig der Wirtschaftswissenschaften so etwas wie eine Leitwissenschaft der modernen Gesellschaft geworden sei.
Die Ökonomie hat sich demgegenüber immer als eine exakte Wissenschaft verstanden. Tatsächlich verbarg sich hinter diesem Anspruch, eine exakte Wissenschaft zu sein, höchstens ein modelltheoretisches Denken. Was man daraus folgern kann, ist, dass wir weniger abstrakte Modelle brauchen, sondern mehr empirische Wissenschaft. Der Kern der Ökonomie, der ökonomischen Wissenschaft, war keine empirische Wissenschaft. Wir brauchen aber empirische Forschungen darüber, wie Finanzmärkte wirklich funktionieren, wie sich Anleger, Investoren, Banker wirklich verhalten. Das ist das Kerngebiet der Disziplin, die ich hier vertrete, die Soziologie. Wir müssen uns verabschieden von dem Mythos, es läge alles nur daran, dass wir nicht genaue und vollständige Informationen hätten. Wir müssen uns damit konfrontieren, dass wir niemals exakte und vollständige Informationen haben und dass das gerade unsere Aufgabe ist, unter Bedingungen zu handeln, unter denen wir systematischerweise nicht wissen können, was alles aus unseren Handlungen folgt.
In der Ökonomie gibt es aber seit einigen Jahren stärker werdende Strömungen, die darauf ausgerichtet sind, Dinge zu verstehen, die in den bisherigen Modellen nicht vorkamen, zeigte Birger Prittert dann an einem Beispiel.
Wir wissen nicht, wie Leute tatsächlich mit Risiken umgehen. Wir wissen, dass vielfach Risiken, je weiter sie in der Zukunft sind, ausgeblendet werden. Dieses Moment, dass man Risiko nicht ernst nimmt, obwohl natürlich gesehen wird, weil man denkt, mein Gott, wir haben doch so viel Gewinne, lass doch ein bisschen Risiko mitlaufen, die Gewinne sind doch da. Und genau dieses Verhältnis, Gewinn und Risiko in einer, wir würden dann immer sagen, vernünftigen Weise abzuschätzen, ist ein ziemliches Problem, da so eine intelligente Mischung hinzukriegen und das untereinander auch noch. Jetzt kommt das soziologische Moment. Man selber sieht was, ist vorsichtig. Und die anderen machen aber Gewinne. Und dann sagt man, wieso bin ich eigentlich der einzig Dumme hier, der keinen Gewinn macht und macht mit. Und das genauer zu untersuchen, das beginnt aber die Ökonomie. Das nennt sich dann Behavioral Economics oder Behavioral Finance. Und das ist so eine Art Verhaltensforschung in der Ökonomie.
Auf einen entscheidenden Faktor bei der Politikberatung durch Wissenschaftler wies Wolf-Michael Kattenhusen noch hin.
Hier haben wir es ja damit zu tun, dass wenn man Prognosen oder wissenschaftliche Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung, vielleicht auch zu bestimmten wirtschaftlichen Veränderungen bekommt, ja sehr dazu neigt zu sagen, okay, welcher Schule gehören die eigentlich an? Welche Theorie vertreten die eigentlich? Welche Modelle haben die eigentlich im Kopf? Das heißt, man kann eigentlich relativ einfach nach deren Modellannahmen dann auch sortieren. Und dann gibt es halt die Gewerkschaftsnahen, dann gibt es die und die und die.
Sickert Neckel fügte noch einen Gedanken hinzu.
Wenn ich das jetzt nochmal aus der Perspektive der Ökonomie und der ökonomischen Wissenschaften betrachte, so kann man überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass es in den letzten 20 Jahren so etwas wie nur eine Politikberatung der Ökonomie gegenüber sozusagen der staatlichen Politik gegeben hat. Vielmehr hat es einen Prozess gegeben, wo die staatliche Politik ihre Gestaltungsmacht an die Ökonomie und die sie stützenden Theorien abgegeben hat. Hier hätte es mehr Politikberatung geben sollen und weniger Abdankung der Politik.
Mehr Bescheidenheit in der Wissenschaft, mahnte Helga Komp-Kolb ein.
Ich glaube, je komplexer die Situation wird, desto schwerer tut sich die Wissenschaft. Das mag nach einem Paradox klingen, aber meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen einfach spüren, dass was falsch ist. Sie können es vielleicht nicht konkret benennen, aber sie spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie spüren, dass mit dem Klima was nicht in Ordnung ist. Sie spüren, dass mit unseren Strukturen insgesamt was nicht in Ordnung ist und dass diese Krise wahrscheinlich gar nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise ist, sondern eine tiefgreifende strukturelle Krise. Deswegen bin ich auch bei solchen Sachen wie Technikfolgenabschätzung, halte ich es für unheimlich wichtig, dass da ein Querschnitt durch die Bevölkerung mitreden kann und nicht nur Wissenschaftler.
Krise und Expertise. Wissenschaften als Problemlöser. Sie hörten eine Zusammenfassung des 14. Ernst-Mach-Forums zum Thema Krise und Wissenschaft, gestern Abend in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Birgit Dahlheimer. Veranstalter des Ernst-Mach-Forums sind das Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Wiener Vorlesungen und die Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen in den Dimensionen, das Dimensionenmagazin, unter anderem mit Beiträgen zum Science-Event mit dem Titel Wendepunkt Krise, heute Abend im Funkhaus Wien.